redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Print und D-Radio Wissen und wie immer zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute, der, die, das Act of Union.
Yes.
Was ist das? Habe ich noch nie gehört vorher tatsächlich.
Ja, wie der Name schon sagt, ein Vertrag über Einheit oder Gemeinsamkeit oder Zusammengehen. Und in diesem Falle bedeutet der Act of Union aus dem Jahr 1707 das Zusammengehen von England und Schottland zu dem heute noch berühmten United Kingdom.
Warum waren die nicht sowieso schon zusammen? Die wohnen doch da zusammen.
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich will jetzt nicht, das würde auch langweilen, in der Steinzeit anfangen. Es reicht ja vielleicht, wenn wir so ein bisschen bei den Römern mal gucken und uns dahin sozusagen ein bisschen beschränken auch tatsächlich. Also die Römer haben ja im ersten Jahrhundert nach Christus damit begonnen, Britannien, hieß das in ihrer Zeit, zu erobern. Mhm. Und natürlich wollten sie auch bis nach Schottland, also in den Norden der Insel, haben es auch probiert. Aber dort lebten irgendwelche merkwürdigen Menschen, die also dem Ansinnen der Römer tatsächlich starken Widerstand entgegengesetzt haben und gesagt haben, nee, also mit den Römern haben wir es nicht so und wir wollen nicht da irgendwie dabei sein, haben sich also gegen eine, sage ich jetzt mal vorsichtig, Integration ins Imperium Romanum haben sie sich gewehrt.
Das heißt, sind die Engländer nicht so widerstandsfähig gewesen oder fanden die das prinzipiell gut?
Die Briten sind schlicht und ergreifend eingenommen worden von einer Übermacht sozusagen. Mhm. Die Schotten haben sich gegen diese, natürlich auch für sie immer noch große Übermacht, eben erfolgreich gewehrt. Aber man muss ja auch dazu sagen, vielleicht haben die Briten, haben die Römer es auch nicht ganz so ernst gemeint, weil wenn man heute nach Schottland fährt, dann sieht es immer noch so aus wie damals, nämlich sehr bergig und sehr gebirgig und felsig, also nicht so richtig heimelig und insofern haben die vielleicht auch nicht so richtig viel Wert darauf gelegt, aber immerhin, in Rom hat das hohe Wellen geschlagen, damals regierte ein Kaiser namens Hadrian und Hadrian hat
der
dann gesagt...
Der Hadrianswall, Entschuldigung.
Ja.
Daher kommt der.
Siehste mal.
Wieder was gelernt.
Hat er gesagt, wisst ihr was, wir machen das jetzt anders, wir bauen da einen Wall. Den Hadrianswall, wie du schon richtig sagtest. So, und jetzt kann man sich den heute auch noch ein bisschen angucken. Der sieht für uns heute natürlich geradezu lächerlich aus. Da kann man drüber spucken sozusagen. Aber damals war das tatsächlich eine probate Methode, ich sag mal, das eine vom anderen zu trennen. Und damit war sozusagen auch offensichtlich, dass also die Nordbewohner, also die Schotten und die eher Süd- und Mittelbewohner der Insel, nämlich die Briten, zunächst einmal separiert waren, also miteinander nicht so richtig viel zu tun hatten. So, und es gab natürlich immer wieder Versuche der Römer, dann doch Schottland zu übernehmen. Also bis weit ins dritte Jahrhundert nach Christus war das so, aber sie waren einfach nicht erfolgreich. Erfolgreicher waren sehr viel mehr keltische oder vielleicht auch sogar urgermanische Stämme, von denen der ein oder andere Stamm aus Irland kam und die haben dann das Kommando in Schottland übernommen. Und unter ihnen waren auch die Skoten. Die Skoten waren ein keltischer Volksstamm aus Irland stammend und die Skoten gaben dann mit ihrem Stammesnamen dem Land Schottland ihren Namen. Daher kommt das Scotia und Schottland, also bei uns Schottland. Und das ist eben sozusagen der Rest der Besetzung durch die Skoten. Und damit war Schottland sozusagen noch weiter weg von England. Es wurde dann so ein bisschen aufgeteilt in ein paar kleinere Königreiche. Und die kleineren Königreiche, die haben auch alle großen Werte darauf gelegt, unabhängig von England zu bleiben, dem großen Nachbarn im Süden. Und das wurde auch noch dadurch so ein bisschen weiter, provoziert und weitergetrieben, weil im 8. Jahrhundert aus Nordeuropa eben die Wikinger kamen und die Wikinger besetzten das Land und prägten es auch mit ihren religiösen und natürlich auch politischen Vorstellungen. Und man kann schon sehen, also alleine diese paar Skizzen, die wir jetzt hier sagen, wie sich das auch ein bisschen tatsächlich auseinanderentwickelt hat. Die Wikinger sind ja auch weiter in den Süden der Insel dann vorgestoßen, sind dann aber dort letzten Endes wieder vertrieben worden, wie überhaupt insgesamt sie vertrieben wurden. Und man kann dann, so, ich sag mal, in den nächsten 300, 400, 500 Jahren durchaus sehen, dass Schottland sich auf Dauer gesehen natürlich nicht gegen die Einflüsse wehren konnte, die sowohl in England waren, als aber eben auch in Kontinentaleuropa. Alleine schon die Ausweitung von Handelsrouten ja, das war ja klar, dass mit den Handelsleuten und mit den Waren aus fremden Ländern natürlich auch
Einflüsse kommen. Also ist ja bis heute so.
Ideologien, hätte ich jetzt gesagt, kommen, genau. Also Einflüsse kommen, Geschichten einfach kommen. Es wurden Geschichten erzählt von fremden Ländern. Und damit bekam, könnte man sagen, so im Laufe des 12. Jahrhunderts vielleicht Schottland eine, ja, europäische Prägung, könnte man vielleicht tatsächlich das so nennen. Und das ist tatsächlich bis heute so geblieben. Also,
was aber ein bisschen seltsam schon ist, weil die ja dann doch irgendwie so am äußersten Zipfel dieses ganzen Dings existieren, ne?
Genau, das könnte aber auch sozusagen der Grund sein, weil man, wenn man am äußersten Zipfel ist, entweder spaltet man sich völlig ab und sagt, ist mir alles egal, oder man versucht tatsächlich, sich so einen Anker in die Mitte zu werfen, um eben nicht abgehängt zu werden oder um eben auch mitzubekommen, was in unmittelbarer Nachbarschaft passiert. Und insofern haben sich die Schotten offenbar für die letzte Möglichkeit entschieden. Und sie haben also tatsächlich immer sehr stark nach Kontinental-Zentraleuropa geschaut, haben aber natürlich trotzdem, und das ist ja auch logisch, weil man auf einer Insel gemeinsam wohnte, sehr viel mit den Briten oder den Engländern zu tun gehabt. Und das bedeutete, dass also am Ende des 12. Jahrhunderts bis eben zum 17., 18. Jahrhundert einerseits Schottland teilweise Vasallen war, also einen Vasallenstatus hatte gegenüber England, aber andererseits eben durchaus das ein oder andere Mal auch mit England im Krieg lag und versuchte sozusagen die Unabhängigkeit auch kriegerisch zu erhalten, respektive es auch umgekehrt zu machen, selbst möglicherweise eben auch in England Eroberungen durchzuführen. Also eine Geschichte, ich sag mal, von gegenseitiger Hassliebe, die diese beiden Staaten oder Länder miteinander geprägt haben. Und 1701 war dann eben klar, also die Situation dieser vielen Kriege und dieses ewige Gegeneinander hat tatsächlich dazu geführt, dass Schottland relativ ruiniert war.
Ich wollte gerade sagen, das kostet ja auch ein Schweinegeld immer so.
Es kostet ein Schweinegeld und insofern war also die Frage klar, irgendwann müssen wir uns jetzt, ich sag mal, vereinigen, beziehungsweise wir müssen irgendetwas tun. Und das war eben dieser berühmte Act of Union vom Jahr 1707. Und da war zum ersten Mal sozusagen klar, in diesem Falle werden die Parlamente, das schottische und das britische, englische Parlament, dem Ganzen auch zustimmen, weil es tatsächlich für beide Seiten von Vorteil war. Und insofern, ich sag mal, der pekuniäre oder der materielle Vorteil dann die meinetwegen ideologischen oder politischen Gegensätze dann tatsächlich übertüncht hat.
Was mich bei sowas immer wundert, aber das letztendlich muss einen das ja überall wundern, also auch bei den deutschen Fürstentümern und so, warum hauen die sich so lange auf die Mütze? Ich meine, es ist doch eigentlich naheliegend, dass man sagt, komm, ich arbeite mit meinem Nachbarn zusammen, da geht's uns doch allen besser.
Ja, das ist eine Erkenntnis, die du vielleicht hast, aber
und selbst heute funktioniert es nicht, weil alle wollen sich wieder von ihren Nachbarn abschotten, fällt mir gerade auf. Ja.
Ja, also jedenfalls gibt es Leute, die das behaupten, dass man das tun sollte. Ob wir das tun werden, ist ja noch eine andere Frage. Aber du hast natürlich recht, wenn man sich die Geschichte, ich sag mal, des Mittelalters anschaut, dann ist das ja eine Aneinanderreihung von kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht nur zwischen Schottland und England, sondern auch hier in Mitteleuropa und überall woanders. Damals war tatsächlich eben der Krieg oder die militärische Konfrontation die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist tatsächlich so. Also wenn man sich nicht einigen konnte, dann wurde in den Krieg gezogen und das Ganze wurde ausgefochten und dann kam irgendein Ergebnis zustande. Und irgendwann hat sich dann, ich sag mal, im Laufe des 20. Jahrhunderts hoffentlich für immer die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Krieg immer von übel ist und auf gar keinen Fall eine vernünftige Lösung hervorbringen wird.
Ja, das war auch im 20. Jahrhundert auch das erste Mal, dass die Zivilbevölkerung massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde im Krieg. Vorher haben die sich ja einfach nur auf dem Schlachtfeld auf die Mütze gehauen und zu Hause war alles in Butter. Ja.
Genau. Also jedenfalls, wenn wir die beiden Länder, Schottland und England, uns anschauen und eben tatsächlich feststellen, dass du auf einer Seite Personalunion hattest in der Königsfrage. Mhm. Also es gab tatsächlich den einen oder anderen König, der sowohl für Schottland als auch für England zuständig war, also Personalunion, aber gleichzeitig eben auch die beiden gegeneinander kämpften. Jeder hat schon mal das Haus Stuart irgendwie so ein bisschen mitbekommen, also die dann eben auch in England regierten.
Spätestens im Deutschunterricht.
Charles der Erste. Und so regierte eben auch über Schottland. Also man war sich schon irgendwie dann auch näher gekommen tatsächlich. Und 1707 war das eben nun anders, weil nämlich, ich sag mal, tatsächlich der pekuniäre Grund wohl offenbar im Vordergrund gestanden hat. Wir haben natürlich, wie in jeder Sendung, auch dieses Mal wieder einen professoralen Rat uns eingeholt. In diesem Fall ist es Michael Maurer, der sich mit Schottland und England natürlich wissenschaftlich schon sehr lange auseinandersetzt. Und der hat so mal das ein oder andere zusammengetragen, was Gründe oder der Grund für diesen Act of Union gewesen sein könnte.
Die eigentlichen Gründe liegen meiner Meinung nach auf anderen Ebenen. Der eine Grund, den man mit Sicherheit sehen muss, ist, dass die damalige europäische Lage, die Einbeziehung Schottlands nun in ein größeres Reich notwendig gemacht hat, weil England ja bedroht war von außen her, durch Frankreich, durch Spanien und so weiter. Ja. Mhm. Also es bestand ein strategisches Interesse, um es mal vorsichtig zu sagen, Schottland nun nicht zum Anknüpfungspunkt, zum Einfallstor für fremde Mächte zu machen.
Ah, die Vermeidung eines Zwei-Fronten-Kriegs würde man heutzutage dann wahrscheinlich sagen. Ne?
Ja, das war neben dem pekuniären der wichtige Grund eben, dass Schottland war das Einfallstor für Frankreich in England lange Zeit. Wir müssen ganz kurz einen kleinen Rückblick machen. Ja. England und Frankreich haben eine sehr, sehr wechselvolle gemeinsame Geschichte, die über viele Jahre hinweg darin bestand, dass England große Besitzungen auf französischem Grund und Boden hatte.
Die Bretagne. Hat ihren Namen sogar daher, oder?
Teilweise zwei Drittel des Landes. Oh. Und das war so, dass also im Grunde genommen die Franzosen zurückgedrängt waren auf einen ganz kleinen schmalen Streifen und der Rest gehörte England. Das ging über Heiraten und über, ich sag mal, tatsächlich Personalpolitik in Anführungsstrichen und eben natürlich auch über Kriege. Und dann begann also die Auflehnung, dass die Franzosen sich dran gemacht haben, die Engländer aus ihrem Land wieder rauszuschmeißen. Das dauerte mehr als 100 Jahre und ich sage nur so mal einen Punkt dazu, einen Namen, der uns natürlich allen dabei einfällt, das ist Jeanne d'Arc, die also mitgekämpft hat, die Briten von der Insel zu vertreiben, hat ihr aber nicht viel genützt, weil sie dann später selber am Schafott bzw. auf dem Scheiterhaufen endete. Also diese Geschichte war sehr schwierig und sehr kompliziert und sehr gegeneinander gerichtet und die Franzosen, als dann dieser Streit mit England sozusagen erstmal im Hundertjährigen Krieg beendet war, haben natürlich probiert, dann auch in England wieder Fuß zu fassen und das haben sie gemacht tatsächlich mit einigen regelrechten Militärbündnissen und Zusammenarbeiten mit Schottland und Schottland war dann auf der Seite der Franzosen gegen England und das war natürlich für England tatsächlich eine relativ schwierige Situation, weil du dann den Feind im eigenen Nest hast sozusagen, also auf der eigenen Insel. Und insofern war also für England strategisch ist tatsächlich sehr sinnvoll, sich mit Schottland zusammenzutun. Und für die Schotten eben war es sehr sinnvoll, weil sie derartig pleite waren, dass im Grunde genommen der Staatsbankrott vor der Tür stand. Und dieser Vertrag besagte eben auch, dass England die Schulden Schottlands übernehmen würde. Mhm. Und das wurde noch so ein bisschen versüßt dadurch, dass also den Earls und den Lords und den großen Adligen in Schottland das ein oder andere Krönchen in die Tasche gesteckt wurde, damit sie also auch etwas gefügig wurden.
Schweigegeld, ja.
Schweigegeld. Und dann wurde verabredet, dass also eine gewisse Repräsentation der Schotten im Parlament, also in beiden Häusern in England, in London stattfinden müsste. Und dann machten sich tatsächlich so ein paar schottische Familien auf nach London und setzten sich dann dort in die Parlamente, die beiden, und vertraten die Interessen Schottlands im englischen Parlament. Mhm. Und von dem Tage an war eben aus den beiden Kingdoms ein United Kingdom geworden. Und der König von England hieß seitdem ja auch ganz offiziell der König von Schottland. Und damit war sozusagen diese gegenläufige Geschichte zunächst einmal de facto tatsächlich beendet. Es war nun ein gemeinsames Königreich und ganz stressfrei war es aber eben nie. Und insofern ist dieser Vertrag zwar ohne, ich sag mal, große Gegenwehr und ohne, dass die Schotten da irgendwie was tatsächlich gegen gehabt hätten oder die Briten über die Bühne gegangen, aber so. Es gab immer noch so eine gewisse Unterschiedlichkeit. Es gab so ein latentes Misstrauen. Es gab nicht, also man war zwar irgendwie schon Brite, ja, das stimmt, aber eigentlich doch auch erst Schotte. Und wir haben ja in unserer Lebzeit,
ja. Ich finde den schottischen Nationalismus einen sehr interessanten Nationalismus, weil der nicht kriegerisch zu sein scheint.
Ja.
Also zumindest sagen wir mal, seit diesem Act of Union nicht kriegerisch zu sein scheint. Während du, wenn du den irischen Nationalismus dir anguckst, da gab es halt Terroranschläge und sowas.
Ja, aber also das ist ja auch Ja, aber da ist auch die englische Politik eine andere gewesen. Okay. Und da gab es einen sehr starken Religionskonflikt auf der Insel. Den gibt es in Schottland nicht. Mhm. Das mag daran liegen, dass die einfach eine andere Entwicklung genommen haben, eine andere Geschichte haben. Aber das ist natürlich, wenn man Irland betrachtet, der wesentlichste Punkt, dass die einfach religiös sich nicht mehr vertragen haben.
Wobei auch sonst, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mir so Nationalismen angucke, dass die Schotten diejenigen sind, natürlich immer nur von außen betrachtet, aber dass die Schotten diejenigen sind, die am wenigsten ihre Nachbarn schlecht machen in ihrem eigenen Nationalismus.
Ja, das ist im Moment tatsächlich der Fall. Die sind für sich genommen und hocken da oben sozusagen weit weg und fühlen sich wohl und
trinken. Das ist irgendwie ganz komisch.
Ganz nette Leute, das stimmt. Genau. Ja, ja. Die sind mit sich selbst genügsam, das stimmt. Aber sie haben eben tatsächlich eine sehr starke Fixierung auf Mitteleuropa und natürlich auch auf England, selbstverständlich. Da gibt es ja auch familiäre Beziehungen, das ist ja vollkommen klar. Die Firmen sind miteinander verwoben und die Politik des Landes ist natürlich auch miteinander verwoben. Also wäre ja Quatsch jetzt zu sagen, dass die nichts miteinander zu tun haben, sondern sie haben tatsächlich sehr viel miteinander zu tun. Aber die Schotten sind eben ganz anders als die Engländer im Süden der Insel eben doch sehr stark auf den Rest Europas fixiert und fühlen sich auch als Teil Europas. Und damit sind wir jetzt sozusagen in unserer Zeit. Also 1973 ist ja das United Kingdom, also beide Schottland und England, der damaligen Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Und zu dieser Zeit wurde also von der Queen bezahlt, eine Gruppe europäischer Jugendlicher nach England und Schottland eingeladen, um dort, ich sag mal, diese europäische Gemeinsamkeit zu zelebrieren mit Schotten und mit Engländern. Das hieß Europe an Adventure oder eben European Adventure, also Europa ein Abenteuer oder das europäische Abenteuer. Das konnte man dann sehen, wie man will. Und zu diesen 40 insgesamt Jugendlichen gehörte auch ich. Und wir sind also tatsächlich durch Schottland gezogen. Und das waren 4 Wochen, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, weil wir sozusagen beschnuppert wurden wie die jungen Welpen. Also die Schotten kamen auf uns zu und haben uns mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, das ist ja toll. Ihr seid also aus Dänemark und ihr seid aus Deutschland und so weiter. Und dann haben wir versucht mit denen, was nicht so ganz einfach war, weil das schottische Englisch sehr, sehr schwierig zu verstehen ist.
Oh ja.
Und wir damals alle nicht, also ich jedenfalls noch nicht so gut Englisch sprach. Also ich hatte dann so meine Mühe. Aber die Schotten haben den Bann gebrochen, indem sie uns das ein oder andere Glas Whisky angeboten haben. Und wir haben uns sozusagen ihnen gegenüber geöffnet, weil wir gesagt haben, wir kommen am ehesten an die dran, wenn wir Musik machen.
Ja.
Und haben wir also mit denen getanzt und Musik gemacht und gesungen und Theater aufgeführt und Diskussionsrunden gemacht. Und dabei kam tatsächlich heraus, dass die Schotten in ihrer überwiegenden Mehrheit unglaublich froh waren, dass Schottland jetzt in der EG ist. Und die haben die europäische Fahne gehisst und die waren also, schwenkten Fähnchen auch in ihren Wohnungen, war das überall so ausgeschmückt und die waren richtig begeistert. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Wir wurden da begeistert aufgenommen. Und das war ganz anders als in England. Da waren auch welche von diesen Leuten, also von uns, von den 40, und die wurden eben nicht so begeistert aufgenommen. Ja. Die wurden eher so ein bisschen beschnuppert wie, da kommen Leute aus der fernen europäischen Mitte, das ist ja ganz schrecklich.
Was ich immer so bizarr finde, auch damals, also als wir dann mal auf Kursfahrt damals, das waren dann schon die 80er Jahre in England waren, also in London mit Anführungszeichen, weil wir irgendwo in der Grafschaft Kent waren, aber dass die sich immer verstanden haben als England und Europa. Also die haben immer von uns als den Europäern geredet und sie waren halt die Engländer.
Ja. Und wir sehen tatsächlich heute mit dem Brexit, sehen wir, dass es tatsächlich ein Fehler war. Also wir haben 1973 und in den Jahren davor, also die Diskussionen zum Beitritt, die dauerten ja ein paar Jahre, sozusagen gedacht, dass, oder da haben die damaligen Politiker gedacht, auf beiden Seiten, sowohl in England als auch in Europa, dass man dieses Ressentiment oder diese Unterschiedlichkeit oder diese andere Art, sich selbst darzustellen, tatsächlich überleben könnte. Dass man sagen könnte, das ist jetzt wirklich überholt. Aber das, was wir heute von Theresa May hören, England ist ein Land, das der Welt geöffnet ist und das seinen Markt in der ganzen Welt hat und eben nicht nur in Europa. Das klingt für uns manchmal etwas überheblich und etwas irre, weil ich gar nicht weiß, was die Briten der Welt alles verkaufen wollen.
Das frage ich mich auch die ganze Zeit.
Aber
dann kriegt ihr einen Handelsvertrag mit den USA. Ja, was exportiert ihr denn dahin? Ja.
Das werden die dann schon sehen. Das werden wir uns dann alles angucken. Aber England ist ja die fünftgrößte
Toyota-Autos.
Fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir werden das alles erleben. Aber diese Ressentiments, die damit durchspielen, sozusagen, dass England etwas auf einem etwas anderen Level ist als der Rest Europas, das kann man tatsächlich schon auch in den 30er Jahren von Winston Churchill nachlesen. Wir haben ja mal irgendwann eine Sendung über Winston Churchill gemacht, ja. Und da wurde uns also erzählt, dass Churchill nicht nur ein wirklich sehr weitblickender Politiker war, der war auch für viele ein Kotzbrocken, das will ich jetzt hier nur erwähnen, aber er war eben auch sehr weitsichtig. Der hat eben in einem Zeitungsinterview mit einer amerikanischen Zeitung 1933 gesagt, ja, also Europa müsse sich zusammenschließen und England wird ein guter Freund sein. Wir werden mit euch handeln, aber wir werden nicht Teil sein. Wir werden euch pflegen und wir werden an eurer Seite sein. Wir werden mit euch kämpfen, aber wir werden nicht Teil einer gemeinsamen europäischen Welt werden. Aha. Das hat er 1946 noch einmal wiederholt. Da gab es diese berühmte Rede vor Schweizer Studenten.
Ja, die hatten wir auch.
Genau, und da hat er das genau nochmal so gesagt, hat gesagt, also wir fordern Europa auf, sich zu vereinigen, das müssen Deutschland und Frankreich machen, aber wir werden daran nicht teilnehmen, wir werden nur eure Freunde bleiben. Wir werden es beobachten, was ihr macht, wir werden mit euch gemeinsam kämpfen für die gute Sache, aber wir werden nicht Teil sein. So, und diese Argumente, die damals Churchill vorgebracht hat, die bringen ja jetzt die Brexit-Befürworter hervor und das sagt auch Theresa May. Ob das jetzt noch klappen wird, in dieser sehr arbeitsteiligen und sehr, sehr aufgesplitteten Welt mit vielen, vielen größeren Blöcken, mit vielen Handelsverträgen etc. Das werden wir jetzt alles sehen. Aber dass das jetzt so kommt, ist eigentlich nicht erstaunlich, weil es tatsächlich einem historischen Trend folgt, der eben auch noch einmal sehr deutlich klarlegt, England und Schottland sind in dieser Frage extrem unterschiedlich. Ja, weil in Schottland haben die Menschen mit 62% dafür plädiert, in der EU zu bleiben. Und jetzt frage ich mich schon die ganze Zeit, wie will sie das machen, die gute Frau May, dass die sagt, ja, die Engländer steigen jetzt aus, dann steigt Schottland natürlich auch mit aus.
Aus dem Act of Union würden sie dann aussteigen, genau. Richtig? Aus dem uralten Ding.
Steigen, ja. Genau, sie steigen im Grunde genommen aus der Gemeinschaft. Aber die Schotten wollen das ums Verrecken nicht. So. Was soll jetzt passieren? Wollen die das jetzt tatsächlich alles auf den Kopf kloppen und sagen, das United Kingdom ist jetzt nur noch ein Kingdom? Ich bin mal gespannt, weil es gibt ja so London- und England-Experten, die sagen, die Schotten werden einknicken. Sie hatten ihre Chance gehabt. Vor 2 Jahren gab es ja das Referendum und das ist ja knapp für einen Verbleib im United Kingdom ausgegangen.
Na ja gut, aber sind die Schotten noch davon ausgegangen, dass das United Kingdom in der European Union bleibt?
So ist es. Und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt, wenn die tatsächlich, und das ist ja wohl so beschlossen jetzt auch durchs Parlament, dass dieser Brexit also jetzt beantragt wird, dann wird er auch durchgeführt. Das ist ja eine Logik sozusagen, die dann dem Verfahren folgt. Und damit wäre Schottland aus der EU raus. Und
ja.
Ich bin wirklich mal gespannt, auch wie die EU sich verhält, weil also da kommt dann ein Hilferuf sozusagen eines Teiles Europas, sagt, lasst mich bitte drin. Und es gab auch schon sehr dramatische Reden schottischer Abgeordneter im EU-Parlament, die sagen, wir haben euch immer gestützt, wir haben immer für Europa gekämpft, jetzt dürft ihr uns nicht hängen lassen. Und dann stehen die alle da, die Europaparlamentarier, und sagen, ja, recht hat er eigentlich.
Aber wie kann die EU Schottland nicht hängen lassen, solange Schottland im United Kingdom ist.
Eben. Das so.
Also es muss ja irgendwie eine physische Grenze zwischen Schottland und England existieren, alleine schon um Zölle zu regeln und all sowas.
Ja, ist
das, ja.
Das ist schon irre. Und
was macht dann Irland, also Nordirland? Die werden ja wahrscheinlich auch sagen, okay, wenn die Schotten raus können, dann können wir das auch.
Genau, gleiches Problem. Und also wie gesagt, wir haben jetzt wir sind ja noch am Anfang dieses Prozesses, aber der wird sehr spannend werden, weil eben tatsächlich damit die Gretchenfrage noch einmal auf dem Tisch liegt, wie mächtig ist die EU eigentlich, was genau will sie? Und damit wird auch die Rückfrage gestellt an uns, die wir in der EU sind, wie wollen wir das eigentlich haben?
Ja.
Wollen wir tatsächlich, dass die EU sagt, also wenn jemand sagt, ich will da beitreten, dann kann er das auch, dann würde die Ukraine beitreten, dann würde Schottland drin bleiben, würde möglicherweise Nordirland sich wieder vereinigen mit der Republik Irland, um dann einfach in der EU drin zu bleiben. Alles dramatische Veränderungen, die sich möglicherweise, ich glaube nicht, dass es so passieren wird, aber die sich möglicherweise eben aus diesem Brexit und dem damals geschlossenen Act of Union vor 310 Jahren ergeben könnten.
Was glaubst du denn, was passieren wird?
Also ich glaube, dass da die Macht des Faktischen irgendwann zugreifen wird. Ich glaube, dass der Brexit-Prozess am Parlament in die Länge gezogen wird in London und dass das nicht so einfach gehen wird. Ich glaube, dass wir, das ist aber jetzt wirklich nur Glauben und hat keine, ich kann das nicht begründen, in irgendeiner Form ist auch ein bisschen Hoffnung dabei. Ich glaube und hoffe, dass sich damit die Europäische Union selbst vergewissert und auch dann tatsächlich attraktiver wird. Das, was wir im Moment erleben, ist ja eine komplette Infragestellung, nicht nur durch den Brexit, sondern auch durch den Verlust an Glaubwürdigkeit, an der mangelnden Transparenz, der fehlenden Demokratie in der EU und so weiter. Was ja im Übrigen auch Martin Schulz, also jetzt unentwegt Land auf Land ab, erzählt, dass man das eben reformieren muss. Und dann ist die Frage, wie man es reformiert. Also kriegen wir eine Verfassung hin?
Reformieren wir es vor allen Dingen schnell genug, sodass diese ganzen Nazi-Parteien, die hier gerade überall stark werden, dass die nicht irgendwann die Reform der EU in die Hand nehmen und das heißt dann einfach Zerschlagung.
So ist es. Und wir müssen erklären, und das müssen wir auch den Schotten erklären und auch den Engländern im Übrigen, wir brauchen eine gute Geschichte, wir brauchen eine gute Erzählung über Europa. Und wenn wir die nicht hinkriegen und wenn die nicht gemacht wird, dann werden wir solche Bröselbewegungen, wie wir sie jetzt mit dem Brexit haben, natürlich auch in Zukunft haben. Und dann haben wir hier, und das ist eigentlich mein Horrorszenario, das Gegeneinander oder das in Konkurrenz befinden von Nationalstaaten. Und diese Nationalstaaten, die kämpfen dann um Rohstoffe und um Absatzmärkte. Und das ist noch nie gut gegangen. Insofern ist die Gemeinsamkeit in der Europäischen Union, aber das brauche ich ja hier nicht nochmal zu erwähnen, weil das sowieso jeder weiß, natürlich nicht nur friedenssichernd und wohlstandsmehrend, sondern eben auch tatsächlich ein Zukunftsprojekt von außerordentlicher Bedeutung. Und wir müssen es jetzt einfach, das ist aber einfacher gesagt als getan, wir müssen es tatsächlich zukunftssicher machen und wir müssen für unsere Kinder und Enkel einfach etwas haben, was wir ihnen erzählen können, warum es gut ist, ein Bürger der Europäischen Union zu sein. Ich will mal ein völlig verrücktes Parallelbeispiel sagen. Ja. Wenn wir uns heute so überlegen, warum haben eigentlich die alten Griechen ihre Götterwelt erfunden, dann ist eine Erklärung, weil sie es nicht besser wussten. Sie hatten eben noch nicht herausgefunden, warum sich die Jahreszeiten abwechseln und so weiter. Also sie versuchten einfach zu erklären, wie das alles herkommt. Und bei diesem Versuch, das zu erklären und sich gegenseitig auch etwas zu erzählen, haben sie auch irgendwelche Geschichten erfunden, wo sie selbst herkommen. Weil die ursprüngliche Frage ja lautete, warum sind wir eigentlich auf dieser Welt? Das fragt sich ja jeder. Warum sind wir hier? So. Und sie haben angefangen, Heldengeschichten zu erzählen und sich auszudenken und zu erklären, warum das so tolle Typen sind, die da in Athen in der attischen Demokratie oder in Sparta in der Militärdiktatur leben.
Ja, weil sie von Göttern abstammen.
Weil sie Heldenschlachten besiegt, weil sie gekämpft haben wie die Irren, weil sie Gefahren ausgesetzt waren. Denk mal nur an die Odyssee und den Odysseus. Denke mal an das trojanische Pferd und den spartanischen Krieg. Also also die ganzen Geschichten, die es so gar nicht gegeben hat, die man sich einfach eben nur erzählt hat, um zu erklären, was das für tolle Typen sind. Und das haben die immer weiter erzählt. Und deswegen waren viele Leute, die diese Geschichten gehört haben, als sie Kinder waren, später im Erwachsenenleben eben auch überzeugte Bürger der attischen Demokratie. Um uns jetzt mal auf unsere Europäische Union wieder zurückzubringen.
Du forderst einen europäischen Heldenmythos?
Nein, ich fordere eine europäische Geschichte. Also jetzt eine Erzählung, warum es gut ist, in Europa diese EU zu haben. Nicht in dieser Form, das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Aber als Prinzip, eine gemeinsame Dachorganisation sozusagen, die bestimmte Rechte für alle Mitglieder garantiert, die bestimmten Wohlstand auch garantiert, weil vernünftige Umverteilung stattfindet. Wir haben hier schon an anderer Stelle auch schon mal drüber geredet, dass es dem Reichsten nichts nützt, wenn es um ihn herum Bürgerkrieg gibt, weil er dann seinen Reichtum nicht verfressen kann. Also brauchen wir eine Organisation, die sicherstellt, dass jeder, der arbeitet, von seiner Arbeit leben kann. Und das ist eben nehmen wir einfach nur Spanien. Da gibt es 25 oder noch mehr Prozent Jugendarbeitslosigkeit. In Griechenland ist es nicht viel anders. Und es wäre doch ein Klacks für uns, mit dem vielen Geld, das hier in Europa gemacht wird, das zu bekämpfen.
Und aber dann hätten wir Deutschen weniger.
Das glaube ich nicht, weil der Herr Schäuble nimmt im Moment so viel Geld mehr ein, dass du das gar nicht merken würdest, wenn er denn eine Milliarde für griechische Jugendarbeitslosigkeit ausgeben würde. Also das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Milchmädchenrechnung und Klein Erna betrifft den Kassenraum eines Bütchens. Insofern ist es natürlich nur im Prinzip richtig und nicht auf Heller und Pfennig jetzt gerechnet. Aber wir müssen einfach tatsächlich uns überlegen, wenn Europa weiterhin eine bürokratische Monsterorganisation bleibt, dann wird keiner in irgendeiner Form auch nur einen Pfennig darauf setzen. Jedenfalls nicht genug.
Vor allen Dingen diejenigen, die eben nicht über hinreichend finanzielle Mittel verfügen, die Segnungen der Europäischen Union auch am eigenen Leib zu erfahren. Ich habe Geld genug, um mal nach, weiß ich nicht, Polen, Holland, Skandinavien, nach Italien zu fahren und sowas, um zu sehen, wie angenehm auch dieser Grenzübertritt ist und wie sehr man sich dann doch irgendwie schon jetzt, ich sag mal, auf, wie sagt man immer so schön, auf Verwaltungsebene als eine Einheit begreift. Ja, weil ich bin zwar in Italien, aber wenn ich da mit Italienern interagiere, sind wir letztlich Europäer. Das muss man auch, glaube ich, am eigenen Leib erfahren. Aber wir haben halt, nur 20% der Deutschen verdienen weniger als 10 Euro brutto in der Stunde. Ja, wovon sollen die sich denn mal die Fahrkarte dahin überhaupt nur leisten?
Ja, ne? Das ist richtig. Und aber auch selbst wenn es nicht nur um die geht, weil also so die AfD und andere europafeindliche Parteien werden ja nicht nur von Leuten gewählt, die kein Geld haben, sondern auch von Leuten werden sie gewählt, die befürchten, dass sie demnächst kein Geld haben. Das ist ja noch viel schlimmer. Weil stimmt. Das ist ja noch mehr idiotisch, als es überhaupt man sich das vorstellen kann. Wir müssen für diese Leute, für beide, die wir jetzt hier angesprochen haben, und sicherlich im Prinzip für die gesamte europäische Bevölkerung, einfach einen Hype entwickeln sozusagen. Wir müssen versuchen, den Leuten ins Gehirn zu pflanzen, dass das eine geile Idee gewesen ist, eine gemeinsame europäische Organisation zu gründen, egal wie die jetzt heißt.
Ja.
In der bestimmte Dinge für uns alle gemeinsam geregelt werden. Und wenn wir wieder mit Deutschland und mit Italien anfangen, wie sollen wir denn gegen China, gegen Amerika und Russland, was weiß ich, riesige Länder mit viel, viel mehr Möglichkeiten als das kleine Deutschland oder kleine Italien alleine, wie sollen wir gegen die anpupsen?
Argument ist ja immer, naja, in den 60er Jahren ging es uns ja auch gut. Ja, aber da hatten wir aber auch einen Lebensstandard wie in den 60er Jahren.
Ja, und da war hauptsächlich gab es keine Globalisierung, da standen wir nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen, ich sag mal, Firmen aus Indien, die das gleiche Produkt herstellen wie wir oder in China und so weiter. Also das ist ja das auch jetzt, was möglicherweise Herr Trump in Amerika bemerken wird. Er kann natürlich alle Firmen rausschmeißen, aber die Amerikaner sind gar nicht in der Lage, bestimmte Produkte mehr herzustellen, weil sie die Infrastruktur nicht haben.
Die müssen sie aufbauen. Aber gerade bei den USA habe ich ja den Verdacht, dass Trump, das ist ja eine meiner Thesen ist, dass es sehr gut möglich ist, dass Trump erfolgreich ist und mindestens kurz- und mittelfristig erfolgreich ist, weil die USA weitgehend energieautark sind und weil die USA dann doch divers genug sind, also die US-Industrie divers genug ist, um mittelfristig alles, was sie brauchen, im Land herzustellen und auch im Land zu verkaufen.
Das ist ein Irrtum.
Glaubst du?
Das ist ein totaler Irrtum. Okay. Also ich habe neulich mir sagen lassen vom Chef des deutschen Maschinenbaus, die haben die Firmen gar nicht, um Filigrantechnik zu bauen. Das gibt es dort nicht, das importieren die. Das ist für die viel, viel einfacher und viel simpler. Ich sag mal, die irgendeinen deutschen Maschinenbau, ich will jetzt nicht das Loblied auf deutsche Mittelstand, bestimmt nicht, aber was ich nicht nach Amerika zu holen, damit er das da produziert. Das ist für die viel, viel besser und viel einfacher immer schon gewesen, in der letzten Zeit zumindest, als es selbst zu machen. Denen fehlt tatsächlich auch das Ausbildungssystem. Also ich habe da neulich in einer Diskussionsrunde eine Journalistin, die bei der Deutschen Welle ist und Amerikanerin und Deutsche Wurzeln hat, also beides sehr gut beurteilen kann. Die haben gesagt, das duale System in der Ausbildung, das kennen die Amerikaner gar nicht. Und das ist für die einfach, die sind da so weit von weg, dass der Zeitraum, bis sie das aufholen können, da ist der Donald Trump schon längst unter der Erde und wir zwei auch.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitte sehr.
Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History am 12. Februar 2017 auf D-Radio Wissen läuft.
Ist nicht tot.